Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Bei der Matinee zu der Oper Alice in Wonderland von Unsuk Chin hatte ich die Gelegenheit, mit der Regisseurin Elisabeth Stöppler, dem Dirigenten Stefan Zilias, dem Bühnenbildner Valentin Köhler und der Kostümbildnerin Sue Siegmund über das Werk zu sprechen.
Alice in Wonderland ist ein merkwürdiges Buch. Es ist wahrscheinlich neben der Bibel das am häufigsten erwähnte und benutzte Buch, verwendete Buch, adaptierte Buch, und es ist wahrscheinlich neben dem Kapital das Buch, das am wenigsten gelesen wird. Lewis Carrolls Alice in Wonderland wurde ja geschrieben als Buch für ein kleines Mädchen, für eine Alice Liddell, Tochter von Bekannten des Autors Lewis Carroll. Und das Buch führt uns in ein merkwürdiges Wunderland, in dem die Logik außer Kraft gesetzt ist. Also dieser Autor, der Professor für Mathematik und für Logik war, schafft eine Gegenwelt, in der alles, was in der normalen Welt selbstverständlich ist, die Gravitation, die Logik, die Folgerichtigkeit, der Sinn von Sprache, das Funktionieren von Konventionen, all das ist außer Kraft gesetzt oder wird auf den Kopf gestellt. Viele von uns haben dieses Buch, wenn nicht gelesen, dann zumindest Adaptionen davon auf der Bühne gesehen, im Film, als Hörspiel, als Bilderbuch. Viele, viele Bilder haben sich von diesem Werk im Kopf eingeprägt. Eine der Menschen, die Alice in Wonderland als Kind nie kennengelernt hat, ist offenbar die Komponistin Unsuk Chin. Diese Komponistin, die 1961 in Seoul in Südkorea geboren ist und 1988 nach Deutschland gekommen ist, wo sie seitdem, ich glaube in Berlin lebt sie, Alice in Wonderland als Erwachsene begegnet. Sie ist eben als ein Buch begegnet, in dem es eben um Paradoxien, um Logik geht. Und sie hat deswegen mit dieser kindlichen Fantasie über Alice in Wonderland überhaupt nichts zu tun. Und ihre Oper Alice in Wonderland ist demzufolge auch keine Kinderoper. Es ist nicht mal eine kindliche Oper, sondern es ist ein beinahe philosophisches Werk. Und darüber werden wir heute Morgen gemeinsam reden. Uraufgeführt wurde das Stück 2007 in München an der Bayerischen Staatsoper. Es war die erste Oper dieser Komponistin. Und wir machen jetzt hier die österreichische Erstaufführung, pünktlich gewissermaßen zu dem Ernst-von-Siemens-Preis, den Unsuk Chin letztes Jahr bekommen hat. Für diejenigen von Ihnen, die mit neuer Musik nicht so vertraut sind, das gilt, der wird so immer genannt als der Nobelpreis für lebende Komponisten. Also eine Komponistin, die wirklich höchste Ehrung genossen hat und deren vielleicht wichtigstes Werk wir hier einer Revision unterziehen. Elisabeth, die vielen Erwartungen an Alice, die vielen Bilder, die wir im Kopf haben, darüber haben wir natürlich am Anfang gesprochen und du hast sie alle relativ souverän beiseite geschoben, weil Unsuk Chin sie nicht bedient und weil sie ihnen zum Teil zuwiderläuft. Aber vielleicht kannst du kurz ein bisschen beschreiben, wie ging es dir mit dem Erstkontakt mit diesem Werk und wie war dieser Prozess, dieses liebliche Mädchen in dem rüschen Kostüm, was wir in den Büchern meistens abgebildet sehen und was wir im Disney-Film kennen, dieses Mädchen beiseite zu schieben?
Ja, das war eigentlich eine tolle Erstbegegnung, auch für mich. Also ich hatte tatsächlich mit 14, ich habe das Kapital mit 14 tatsächlich gelesen, schrägerweise, ich weiß heute nicht warum, aber eben nicht Lewis Carrolls Alice in Wonderland. Und ich war auch relativ unbedarft mit diesem Stoff und ich kannte noch nicht mal den Disney-Film so wirklich. Also man kennt natürlich die diversen Bilder und die Stills und so weiter, aber ich kannte den Caterpillar, ich kannte die rauchende Raupe und sowas, das war mir schon im Kopf, aber ich habe mich eigentlich relativ wenig immer so wirklich auseinandergesetzt. Ich habe immer das Gefühl, erst wenn man wirklich was liest und wenn man das so nachvollziehen kann, dann lernt man so ein Stück auch wirklich kennen und ich habe dann eigentlich wirklich erst begonnen mit diesem unglaublich furiosen Anfang der Oper von Unsuk Chin. Ich kriegte, wie gesagt, von euch dieses Angebot oder dieses Interesse, möchtest du dieses Stück machen? Und dann habe ich die Aufnahme angehört und mit der Partitur und ich war einfach hingerissen von dieser Heftigkeit und gleichzeitig dieser Leichtigkeit, mit der diese Komponistin diese flirrende Sprache in Musik übersetzt oder ergänzt und ich war vor allem überhaupt nicht vorbereitet darauf, wie tief und wie wenig Kinderbuch, wie wenig Kinderoper das Ganze ist. Das hätte mich auch sehr interessiert. Mich hatte interessiert, wie eine südkoreanische Komponistin für Kinder Alice in Wonderland komponiert, aber das kam überhaupt nicht dieser Aspekt, der hat sie offensichtlich ja auch gar nicht beschäftigt und den habe ich auch sofort gar nicht gehört und ich war überwältigt, ehrlich gesagt, von der Musiksprache, die mir auch total unbekannt und neu war und ich wusste relativ schnell, oh, das ist schwer, das Stück, weil das so leicht ist. Und das ist interessant, weil das, ich finde manchmal die große Tragödie, die bietet einem mehr Reibungsfläche, mehr Auseinandersetzungsfläche schon mal ganz vordergründig. Und wenn Sie ein Stück haben, das so flirrt und quirlt und eigentlich nicht zu fassen ist, dann ist das manchmal viel, viel schwieriger, das auf einen Punkt zu bekommen. Und genauso ist es auch gewesen. Also das hat sich relativ schwer, also auch als dann die Arbeit mit Valentin und Sue begann, als ein multispektrales Riesenmonster erwiesen, dieses Stück, weil man es irgendwie überhaupt erstmal gar nicht zu fassen kriegte. Es ist ja auch ein Stationendrama, also das heißt, es gibt im Grunde keinen wirklichen Plot. Sie haben keine Geschichte, A sagt zu B das und das, C mischt sich ein und dann gibt es eine Katastrophe oder sowas. Das gibt es einfach in diesem Stück gar nicht, sondern Alice ist auf dem Weg eigentlich zu einer, ja, am Ende kann man sagen, zu einer Selbsterkenntnis, und begegnet Figuren, die sie unglaublich provozieren und anregen gleichzeitig. Und es gibt weder einen wirklichen Anfang, also das ist vielleicht der Sturz in den Kaninchenbau, der bei Lewis Carroll ja auf Seite 2 passiert, dass dieses Kind am Flussufer sitzen, sich langweilend an einem weißen Kaninchen hinterherrennt und dann in diesen Kaninchenbau stürzt. Das ist bei Unsuk Chin genauso, man wird mitten reingeworfen in eine laufende Aktion, aber es gibt weder Handlung noch eigentlich Ziel einer Handlung und das ist total spannend.
Aber du hast jetzt gerade schon eine ganz zentrale Szene benannt, in der sich die Oper und das Buch massiv unterscheiden. Das Buch beginnt damit, dass eine Alice in einer Realität mit ihrer besten Freundin sitzt, dem Kaninchen hinterherläuft, da wird es dann weniger realistisch und sie fällt in diesen Schacht und sie fällt im Buch über 4 Seiten. Ein sehr, sehr langer Fall, sie tut dabei einiges, sie denkt über ganz viel nach. Der Einstieg in das Stück bei Unsuk Chin ist ein bisschen anders. Es ist so eine Traumszene, die sie am Anfang da beschrieben hat. Was ist das für ein Traum und wie wichtig sind Träume überhaupt für dieses Werk?
Ich glaube, das ist ein ganz großer Kniff und Clou, den sie damit angezettelt hat. Sie rahmt das Stück mit Dream 1 und Dream 2 und gibt dem Ganzen dadurch einen Prolog am Anfang und einen Epilog am Schluss. Und es passiert am Anfang Folgendes, dass Alice einem Kind begegnet, das eine schwere Last trägt. Und sie spricht das Kind an und sagt, oh my, a child should not carry such a heavy load. Also ein Kind sollte nicht so schwer tragen. Und dann sagt das Kind, but this is my fate. Also das ist mein Schicksal. Das ist ja auch für ein Kind eine relativ große Beantwortung einer auch dann auch wiederum sehr banalen Frage. Und so geht es eigentlich weiter. Sie begegnet zwei alten Männern, die sagen, ja, das ist unser Schicksal. Wir kommen hier nicht raus. Das ist auch interessant, weil es geht irgendwie gar nicht um Räume, aber es geht um diesen Zustand, wir müssen hier bleiben, wir kommen hier nicht raus, this is our fate. Daraus wird ein Ensemble, Alice versucht die sozusagen hinauszuziehen, daraus wird ein Ensemble mit dem Kind und dann driften wir im Grunde genommen musikalisch wie eigentlich schon in so einen Tunnel oder in so einen Schlund. Und das ist toll an dem Stück, weil die Bewegungen der Musik, dazu wird Stefan wahrscheinlich auch heute noch viel erzählen, die sind immer so, das ist so ein Morphing, Drifting into something. Es ist immer so ein Hineindriften in so Zustände. Und es ist irgendwie metaphysisch vom ersten Klang an. Und das Grundprinzip eigentlich der Inszenierung haben wir daraus sozusagen abgeleitet. Mhm.
Du hast gerade schon als großes Thema des Stückes benannt, die Frage nach Identität, die Suche nach sich selbst, das Schicksal, wer bin ich eigentlich? Das ist auch die erste große Arie, die Alice singt, wer bin ich, das ist das große Rätsel. Ist es eine Suche, die sie bewusst macht oder begegnet das mit den Figuren und kommt sie zu einem Ergebnis auf dieser Suche?
Also ihr begegnet eigentlich ein Spektrum an Figuren, die kontrastreicher nicht sein könnten. Und ich finde, wir haben relativ schnell auch so gesagt, das sind, Das sind weder Tier, also das sind tierische Menschen oder menschliche Tiere sozusagen, die alle wie eine Aufgabe bereithalten. Da gibt es den gehetzten Hasen, der mit Zeit nicht umgehen kann, der einfach durchs Leben rennt und auch ziemlich domestiziert wird von diversen Duchess und Queens und also sozusagen ein extrem gepeinigter Dude, irgendwie ein Zeitgenosse, der es wirklich nicht einfach hat. Und im nächsten Moment begegnet sie der Maus, die so in sich ruht und ihre Häuser, ihre Hütten und ihre Gänge baut und die sowas wie Gemütlichkeit, Laissez-faire verkörpert. Und all diese Figuren sind enorm extrem und kommen natürlich, wenn sie zusammen sind, wie später Mad Hatter, Marge Hare und diese Maus, diese besagte Maus, also der verrückte Hutmacher und
Schlafmaus.
Die Schlafmaus, genau, die kommen natürlich zusammen alle überhaupt nicht miteinander klar, ne? Weil das sind Lebensentwürfe, die sich nicht vereinigen lassen. Und Höhepunkt ist eigentlich dieser Caterpillar, also die Raupe, die halt sagt, die Hälfte des Lebens wächst man und die andere Hälfte schrumpft man. Also was ja so ein Wachstumsmoment auch ist. Und was meint, das ist ja sehr hochphilosophisch, also man wird ein erwachsener Mensch, das heißt, man wird vom Kleinkind, vom Baby wird man groß und dann fällt man irgendwie in sich zusammen und geht dem Tod entgegen. Ja, das ist dieses Zyklushafte. Und der sagt im übertragenen Sinne auch, die Hälfte des Lebens schwebst du halt oben und die andere Hälfte wirst du tief in den Boden gedrückt und verlierst, also es ist sehr, sehr grausam, was er auch sagt, und wirst skalpiert und schlägst blutig auf dem Asphalt auf und so weiter. Also es sind unglaublich viele Bilder dafür, dass das Leben immer alles, beides, schwarz und weiß sozusagen als die größten Pole bereithält und dass das anzunehmen eigentlich diese Frage beantwortet. Also man wird nicht dabei rauskommen mit Who am I, dass man ein White Rabbit ist oder ein Mad Hatter oder eine Duchess, sondern man kommt dabei hinaus, dass man eigentlich alles ist und nichts und alles immer wieder neu und alles immer wieder anders. Und das sozusagen anzunehmen, ich glaube, da schreibt Unsuk Chin am Ende eben diesen Dream 2. Ich glaube, das kann man auch verraten. Und da geht es eben um diesen Moment, man muss graben und man muss so tief graben, wie es geht. Und Alice sagt, aber hier ist alles fest, hier kann man nicht graben. Und dann geht es um das Graben in sich selbst. Also spread yourself, dig, grabe, grabe. Und auch das wird eben nicht beantwortet nach dem Motto, du musst das und das machen, sondern es bleibt einfach dabei, im Grunde, also für uns, sich dem Leben zu stellen und sich dieser Energie und auch dem Sturm des Lebens, der halt auf jeden Fall für jede Person kommt, sich dem zu stellen. Und das hat uns eben zu einem Schluss geführt, der vielleicht eine Beantwortung auf die Frage ist, also sich eigentlich dem Zyklus und der Spirale und dem Fall, also dieser Richtung.
Und der ständigen Transformation,
Genau.
auch der ständigen Verwandlung.
Der ständigen Verwandlung in breit und mini, dass diese Richtung, dass man der etwas entgegensetzt. Also, dass man eigentlich ein schönes Wort dafür ist, gegen den Strom schwimmt und gegen vielleicht den Rhythmus, den die Welt zunächst so clockwork-wise einem vorgibt. Ich finde, das Stück proklamiert eigentlich eine innere Freiheit, die anstrengend ist, die aufwendig ist, aber die gelebt werden muss, sollte.
Stefan, wir haben gerade schon das Stichwort des großen Falls und des Schachtes gehört. Es gibt da in der Musik diese Bewegungen, die so rauf und runter gehen. Das ist ein bisschen komponierte Escher-Treppen, so kommt es mir vor. Wie komponiert Unsuk Chin das und welche Rolle spielt dieser Schacht in der Musik?
Also es gibt tatsächlich sehr viele Stellen, an denen man eigentlich die Bewegungsrichtung der Musik gar nicht richtig zuordnen kann. Also es passieren oft solche Schichtungen von verschiedenen Skalen. Also rauf, 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 rauf. Dann werden die manchmal versetzt. Das heißt, ein Instrument fängt mit einer Skala nach oben an und einen halben Takt später fängt ein anderes Instrument damit an. Gleichzeitig gibt es aber dann in einem anderen Instrument eine Skala nach unten. ich werde es nachher ein bisschen am Klavier auch zeigen, wenn Sie da die Partitur angucken, sieht das so ein bisschen aus, als würden Sie verschiedene Fischschwärme so sehen. Der eine Fischschwarm, der strebt so nach oben. Keine großen Fische, kleine, silberne, was auch immer, Sardinen. So. Und die anderen gehen aber in der gleichen Zeit runter. Und man kann also grafisch, ohne dass man eine einzige Note auch lesen müsste, sehen, dass die Bewegungsrichtung dieser Musik undifferent ist, dass man nicht genau sieht, wohin geht es eigentlich, sondern was man sieht, ist, dass es eine Oberfläche gibt und unter dieser Oberfläche gibt es unglaublich viel Bewegung. Also die Orchesterbehandlung von uns im Gym ist absolut meisterhaft, muss man sagen, sowohl was die Instrumentalfarben betrifft, als auch diese Konzeption. Was du gesagt hattest, diese Escher-Treppe, es gibt tatsächlich, ich würde sagen, so ein auditive Paradoxa. Also eine, man hört eine Sache und hört aber eigentlich eine andere. Zum Beispiel, kennen Sie noch Daumenkino? Ja, oder so. Wenn man verschiedene Bilder hintereinander ganz schnell anschaut, mit dem Daumen so durchflippt, dann ergeben diese verschiedenen, weiß nicht, 30, 40 Bilder ein stehendes Bild. Das ist ungefähr so wie bei einer Fahrradspeiche. Also wenn Sie ein Fahrradrad sehen, was sich dreht, und das dreht sich langsam und schneller und immer schneller, und irgendwann entsteht eben aus den, weiß nicht, wie viele Speichen hat ein Fahrrad, 20, 25, aus denen entsteht dann irgendwann quasi ein stehendes Bild. Und das macht uns auch in diesem Stück. Dazu benötigt es eine gewisse Geschwindigkeit. Also man muss diese Hörstelle überschreiten, sonst entsteht dieses Bild nicht. Und deshalb gibt es ganz viel Musik in diesem Stück, die enorm schnell ist, also sehr motorisch. Und dann ergibt sich eben aus dieser eine Geschwindigkeit, die so schnell ist, dass sie dann wieder langsam ist. Und das trifft dann sozusagen, da trifft sich dann der Kompositionskunstgriff mit dem Paradoxon, was es im Textbuch gibt. Das Stück beginnt eigentlich, Lisa hat es schon angesprochen, mit diesem Traum, dieser Traumsequenz. Und am Anfang des Stückes hört man gleich, ja, ist schwer zu sagen, was man da hört. Ich glaube eigentlich, das sind die Schläge einer wahnsinnig großen, versunkenen Kathedralturmuhr. Aber von, weiß ich nicht, vielleicht 5 Kilometer unter der Wasseroberfläche oder 10 Kilometer weiter weg. Jedenfalls, man kann es überhaupt nicht richtig fassen. Es sind so dumpfe Schläge im Schlagwerk. Oft schreibt uns Suchin auch, dass der Pianist im Orchester spielt, im Klavier spielen muss. Das heißt, sehen Sie da, man nimmt den Deckel ab und schlägt mit der flachen Hand auf die tiefen Saiten. Kann ich nachher auch mal zeigen, wie das dann klingt. Und dann kriegt man eigentlich das Gefühl eines ja, glockenähnlichen Klanges, der total indifferent ist. Nicht so, als würde man die Tasten drücken, sondern dann vibriert die ganze Saite. Und so beginnt das Stück. Also dieser Komplex Zeit-Raum, der steht ganz am Anfang. Und der steht auch ganz am Schluss. Und das ist der Rahmen dieser ganzen Oper. Und Lisa hat es auch schon gesagt, dadurch, dass es eigentlich keine wirkliche Handlung gibt, also einen nachvollziehbaren Plot, braucht man, glaube ich, als Hörer, als Hörerin auch ganz stark diesen Bezug. Also zwischen dem Anfang und dem Ende, die ähnlich sind, ergibt sich aber dazwischen, entfaltet sich eine ganze Welt und man ist dem am Anfang des Stückes ein anderer Mensch als am Ende.
Stefan, viele zeitgenössische Komponisten nennen ihre Werke Musiktheater oder Klangfläche über und machen Textcollagen. Hier haben wir ein Werk, das wirklich Oper heißt. Mhm. Ich würde auch sagen, es ist wirklich eine Oper, aber was würdest du sagen, warum ist es oder was macht es wirklich zu einer Oper?
Ja, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall eine Oper ist. Es ist im Gegensatz zum Musikdenken eines Richard Wagner oder sowas, überhaupt kein durchkomponiertes Musikdrama. Es ist eigentlich, wenn Sie das angucken, eher eine Nummernoper. Die Szenen sind relativ klar voneinander abgegrenzt, aber auch innerhalb der Szenen, die manchmal bis zu 20 Minuten lang dauern, gibt es eindeutig abgrenzbare Teile. Also zum Beispiel eine Arie, zum Beispiel der Duchess, der Gräfin, des verrückten Hutmachers. Es gibt auch einige Ensembles, da weiß man genau, okay, da geht das Ensemble los und da ist es vorbei. Dazwischen gibt es eine Art Rezitativ oder viel gesprochenen Text. Und Suchin bewegt sich da natürlich eindeutig auch in der Tradition des Opernschaffens. Also ich glaube, dadurch auch gerade, dass es ihr erstes Opernstück ist. Das merkt man eindeutig auch, dass sie sich natürlich auch mit der Tradition von Oper beschäftigt hat. Und ganz viel davon hat da seinen Niederschlag gefunden. Und sie verwendet auch eindeutig verschiedene Stilmittel, um diese Personen ganz stark nachzuzeichnen, die er das dann halt eben trifft. Ich glaube, in dem Moment, in dem es eben keine stringente lineare Handlung gibt, müssen die einzelnen Episoden, die dann innerhalb dieser Handlung geschehen, umso stärker und plastischer erscheinen. Und deshalb bedient sie sich einiger Stilkniffe, Stiltechniken, auch anderer Anleihen aus anderen Musikstilen. Das hat sie sonst nie wieder gemacht und auch vorher nicht. Ich glaube, das hängt alles damit zusammen, eben um diese Charaktere so stark und grell und plastisch lebendig zu machen.
Also sie ersetzt gewissermaßen sie überträgt die Grellheit der Vorlage, das Skurrile, das Groteske in ihre Musik. Es gibt zum Teil ja richtige Songs, die man als Strophensongs auch fast auch einem Musicalabend erwarten könnte. Wir haben vorhin über den Schacht gesprochen, Valentin, und natürlich ist dieser Schacht ein Teil des Bühnenbildes. Wir sprechen immer, oder Lisa hat das Wort geprägt, dieses Bühnenbild ist fast eine Maschine, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, die Bühnenmaschinerie des Theater an der Wien wirklich ausnutzt, auf eine sehr besondere Weise nutzt. Vielleicht kannst du aber einmal nochmal beschreiben, wie funktioniert dieser Schacht, was bedeutet dieser Schacht für das ganze Stück?
Also da muss man noch ein bisschen weiter ausholen, nur kurz damit, weil ich glaube, der erste Punkt, der ganz wichtig ist, ist, Alice ist bei uns kein Kind, sondern wir haben es mit einer Frau zu tun. Ich weiß nicht mal, ob es auf der Suche nach sich selbst ist, aber quasi die mit sich selbst konfrontiert wird. Das sind die unterschiedlichen Stationen. Das sind auch die Stationen, die wir kennen, die auch alle vorkommen, was auch eine Riesenherausforderung ist. Also wenn man alleine schon die Szenen nimmt, die da sind, das sind sehr viele und sehr unterschiedliche. Und mit diesem Blick geht man natürlich auf ein Stück los und man geht auch auf ein Theater los, und das haben auch wir gemacht. Und wir haben einerseits diesen Fall, der bei Lewis Carroll, das Mädchen fällt in den Kaninchenbau, hinein ist, aber bei uns so chillen, das, was man eben in Dream 1 hört, viel mehr quasi ist dieser Fall in sich selbst und die Suche nach sich selbst. Und das war tatsächlich, also mir ist es immer sehr wichtig, sich mit den Orten, an denen man die Stücke macht, auseinanderzusetzen, aber wie hier das jetzt geschehen ist, ist mir das selber auch noch nie passiert. Wir haben tatsächlich die Baustelle besucht, das Theater an der Wien, und standen quasi inmitten dieser, also ich weiß gar nicht, dieser faszinierenden Bühne und dieses Zuschauerraums, und mit allem, was wir davor gesprochen hatten, auch quasi, wie ist ein Mensch unterwegs, wie fällt ein Mensch in ein Loch, hat sich das alles sehr schön ineinander gefügt, und tatsächlich ist der Fall auch ein optisches Bild bei uns. Wir haben ein Bühnenbild, was sich tatsächlich darum dreht, fast schon astral, ich habe sehr oft dieses Bild von der Frau in Metropolis vor Augen, die quasi diese Spiralen um sich herum hat. Es geht quasi um einen Menschen, der ein Zentrum ist, und um ihn herum wird er angereichert durch Facetten, hier in diesem Fall repräsentiert durch diese unterschiedlichen Figuren. Und auch das ist das, was Sie auf der Bühne sehen. Ich mache es jetzt nicht zu sehr technisch, aber wir haben wirklich alles, also wirklich alles, glaube ich, benutzt, was dieses Haus kann. Das macht natürlich auch einen großen Spaß. Für die, die es schon ein bisschen kennen, es gibt ja eine Drehbühne, die 4 Hubbodien in der Bühne hat. Das heißt, wir können auch in der Drehbühne Dinge fahren. Das ist aber nicht Spielerei. Also für mich schon manchmal. Ich hoffe, dann im Endeffekt ist es nicht als Spielerei zu erkennen. Aber es geht vor allem darum, dass quasi dieses Anreichern wie beim Häuten einer Zwiebel optisch dargestellt wird. Weil am Ende des Tages geht es immer quasi um eine direkte Erfahrbarkeit dieser Szene. Das ist sehr technisch und das hat auch den Eindruck einer Maschine. Und ich finde, da sind wir aber auch sehr nah wieder bei dem Menschen von heute, der ja auch quasi in einer Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt ist. Und ich glaube, das ist das andere sehr wichtige Thema. Wir haben natürlich, und die habe auch ich, also ich gehöre auch zu denen, die das nicht gelesen haben und dann gelesen habe in Vorbereitung, aber ich bin gestartet mit dem Libretto und dann mit Lewis Carroll. Wir haben es natürlich zu tun mit Bildern von Natur, von Landschaft, aber und als sehr großer Gegenpol auch mit diesem Chord The Queen of Hearts, also auch da mit einer Brachialität. Und ich glaube, die Umsetzung, die wir dafür gefunden haben, ist tatsächlich auch so eine zwischen Natur und Kultur. Und da sind wir als Mensch auch immer wieder gefragt, weil einerseits habe ich es zu tun mit einer Figur, die sich selber auseinandergesetzt ist, die aber auch natürlich gesellschaftlichen Dingen auseinandergesetzt ist. Und im Idealfall haben wir jetzt quasi wie so eine Echo-Chamber geschaffen auf der Bühne, wo das alles in sich möglich ist. Ob das uns glückt, sagen Sie mir dann hinterher. Aber das sind so ein bisschen die Bestandteile, die darin sind, quasi auch wirklich Bilder aufzunehmen, die wir alle haben in einem kulturellen Kanon. Ich fand das faszinierend. Alle wissen, wie Alice aussieht, aber keiner hat es gelesen. Wie du es vorgesagt hast, das ist tatsächlich ein Thema, aber das ist ja auch ein super spannendes, weil das auch, glaube ich, viele Menschen tatsächlich dann bewegt und vielleicht auch deswegen ins Theater bringt und dann nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung ermöglicht. Aber der Fall ist ein Riesenthema. Den sehen wir auch mehrfach. Auch eine Spielerei.
Nehmen das vielleicht als Überleitung zu Sigmund, denn du hast natürlich am stärksten damit zu tun, dass du mit und gegen Bilder anspielen musst. Wie bist du mit diesen Vorlagebildern umgegangen? Kann man die ignorieren? Und was passiert, wenn man sie ignoriert?
Also das ist eine sehr lustige Frage, die ich immer wieder gestellt bekommen habe. Alice in Wonderland, jeder hat Bilder im Kopf, jeder weiß davon, jeder hat einen Film gesehen, das Buch gelesen oder sonst irgendwas und alle wissen eigentlich, wie es aussieht. Und sagen, wow, du kannst jetzt alles machen, Kostüme fantastisch und groß und hat Alice ein blaues Kleid an und hat sie eine blonde Perücke. Und so geht das die ganze Zeit, immer wenn man davon erzählt, von Alice in Wonderland. Und ich lache dann eigentlich immer so ein bisschen in mich hinein und sage, es ist nicht ganz so. Wir machen nicht diesen super fantastischen Film, sondern oder Buch auch, wo diese Bilder so klar schon vorgegeben sind, sondern wir setzen uns tatsächlich mit der ernstzunehmenden Frage auseinander, mit der Kernfrage in diesem Stück, Who am I? Und das begleitet eigentlich auch unsere ganzen Bilder. Also Alice wird, durch diese Frage kommt sie eigentlich im Kern des Wesens auf die Bühne. Sie ist pur, es geht um das Menschsein. Und mit diesem Start bewegen wir uns dann schon mit fantastischen, mit bunten Bildern und mit allem Möglichen, was aus diesem Stück herauskommt, das wir alle im Kopf haben. Ja, ein bisschen Wonderland brauchen wir ja alle. Aber da bewegen wir uns durch dieses Stück dann durch, um eben diese fantastischen Bilder und Farben auch reinzubringen. Aber es ist kein Erfüllen dieser Bilder, die alle mitbringen. Und das Schöne daran ist auch oft das, wenn ich die Frage dann den Leuten gebe und sage, bei uns geht es um diese wirkliche Auseinandersetzung, who am I? Dann fangen alle an, ihre Bilder zu hinterfragen und zu überprüfen und sagen, oh, spannend, ich glaube, ich muss kommen.
Elisabeth, wir haben jetzt mehrfach diese Episodenstruktur des Stückes angesprochen und wenn wir auf den Besetzungszettel schauen, dann sehen wir, dass jede Figur ungefähr eine Handvoll von Rollen singt. Trotzdem hast du ja versucht, einen Bogen durch das Stück zu legen, indem du zum einen Figuren zusammengefasst hast, also zum Beispiel der Ben singt an dem Abend den verrückten Hutmacher, aber auch die Ente, aber eigentlich ist es eine Figur in zwei Ausprägungen, noch viel extremer bei anderen, also die Maus Marcel Wegmann, den sie aus Platé wahrscheinlich noch von der Bühne her kennen. Marcel Wegmann singt, glaube ich, 6 Rollen und ist doch trotzdem irgendwie immer die Maus. Genau. Warum hast du dich dafür entschieden und was für Kontinuitäten, was für Stränge ergeben sich dadurch in dem Stück?
Ich finde, es gibt den Figuren einfach mehr Kraft und mehr Kern und mehr Kontur. Und es macht, finde ich, auch mehr Spaß, sie durch das ganze Stück sich auch entwickeln zu lassen, als wenn sie immer nur so schnipselhaft vorkommen tatsächlich. Ich finde, Alice hat es ja immer noch dann mit 10 anderen Grundcharakteren zu tun, mit 10 Prinzipien, mit 10 tierischen oder animalischen Charakteren, weil das Animalische, finde ich, ist vor allem das, was sie so extrem macht. Also diese ich finde, Tiere sind ja unglaublich konsequent. Also die haben eigentlich diese vielen seltsamen Verwirrungen und Verstrickungen gar nicht in sich, die wir so mit uns tragen. Diese Tiere sind ja immer die Fabel, also in diesem Stück zumindest sind die Tiere, finde ich, immer die Fabel für einen jeweiligen Menschen oder das Vexierbild sozusagen, was man drüberlegen könnte. Und diese Figuren entwickeln sich tatsächlich bei uns ja auch in einer finalen Szene, kommen sie nochmal, was die Komponistin gar nicht unbedingt vorgesehen hat, aber wir haben tatsächlich am Ende nochmal als Juroren alle Soli auch in der großen finalen Szene auf der Bühne und ich finde, es macht sowieso unglaublich Freude, wenn die Figuren wirklich so eine gehaltvolle innere Getriebenheit und so einen Kern haben, der sich auch durchzieht bis zum Schluss.
Ja, es ist auch interessant, wie viel von der, gerade von Ben, von der Ente, dann im Hutmacher ist es vom Hutmacher in der Ente, genau. Wie der die Maus auf alles abfärbt, was Marcel Wegmann spielt. Die finale Szene, die du erwähnt hast, ist das große Gerichtsverfahren, der Alice unterworfen wird. Also die ganzen Figuren des Stückes kommen als Geschworenen noch einmal zusammen. Ich würde gerne auf drei Figuren einmal kurz eingehen, weil die sehr prägnante und sehr ungewöhnliche Auftritte haben und auch Stefan wird dann nachher noch zwei Sachen am Klavier dazu demonstrieren. Es gibt diese merkwürdige Figur der Grinsekatze, von der die Frage ist, warum grinst sie so? Die Antwort ist, es ist eine Cheshire Cat. Es gibt im Englischen also den Ausdruck to smile like a Cheshire Cat. Das entspricht ungefähr dem Deutschen wie ein Honigkuchenpferd grinsen. Es ist aber kein Honigkuchenpferd, sondern eine grinsende Katze. Das Grinsen kann sich von der Katze ablösen. Wir haben am Ende ein Grinsen ohne Katze. Und diese Katze hat einen sehr merkwürdig schillernden Auftritt. Was erzählt diese Katze Alice und was spiegelt sie in Alice?
Ich finde, die Katze ist eine ganz besondere Figur, weil bei Disney zum Beispiel, den Film hat meine Tochter jetzt mittlerweile auch gesehen, da ist sie so ein plüschiges, grinsiges Monster, sehr kuschelig und weich und sie hängt immer an irgendwelchen Bäumen und grinst und dann verschwindet sie wieder und dann sitzt sie wieder irgendwie auf der Schulter von Alice und ist eher, finde ich, von so einer witzigen, koboldhaften Durchtriebenheit. Und bei Unsuk Chin auch wieder, das macht die Musik mit dieser Katze, die Unsuk ihr geschrieben hat sozusagen, ist sie eigentlich ein fatalistisches Wesen, was sagt, es ist eigentlich egal, ob ich tot bin oder lebendig. Ich bin eh nicht da und gleichzeitig bin ich da. Also sie ist eigentlich ein wir haben immer gesagt, es ist eine Existenzialistin. Das wird tatsächlich von einem Koloratursopran verkörpert und sie hat was ganz Existenzialistisches, sie hat was Fatalistisches, sie hat was auch Heroinenhaftes, was auch stark mit Selbstzerstörungsmomenten korrespondiert und deshalb ist sie dann auch wieder ein urmenschlicher Charakter und sie singt am Ende Smile, also lächle, unglückliches Kind, weil wenn du das Leben nach dem Sinn befragst, also wenn du Sinn willst, wenn du Sinn brauchst, dann wirst du am Ende nichts weiter sein als ein Grinsen. Und das ist schon wieder dieses Paradoxon, aber das ist eigentlich auch unglaublich schwarz. Und es fordert zu einer Leichtigkeit auf, die etwas sehr Morbides hat. Und das ist diesem Stück, das ist natürlich Lewis Carroll, Sprache at its best, also das ist eben nicht unser Schinn, die Sprache, aber die Musik, die sie dazu geschrieben hat, ist eigentlich Elektrik. Also Elektrizität ist aber auch gleichzeitig vergängliche Impulsivität. Das ist wahnsinnig toll und wahnsinnig spannend. Und wir sind da eigentlich in so einem existenzialistischen, sind da eigentlich mindestens bei Sartre oder bei, weiß ich nicht, also wir sind auch irgendwo anders im Theater als jetzt bei Lewis Carroll.
Unser Jing hat eine kleine Textstelle ergänzt zu dieser Arie, nämlich sie lässt die Katze davon singen, dass sie Schrödingers Katze ist. Also das Katzengedankenspiel von Erwin Schrödinger, dem Wiener Physiker, von der Katze, die in einer Box sitzt und gleichzeitig tot und lebendig ist. Und dieses Gleichzeitigsein von Dingen, die Alternativen sind.
Genau.
Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema auch in dem Stück. Die Katze glissandiert sich so rauf und runter, die Streicher glissandieren, die Tonhöhe ist nicht genau fixiert. Also alles ist irgendwie im Prozess und man weiß gar nicht genau, ist es das eine oder das andere oder ist es beides und nichts davon.
Genau, und es ist auch zutiefst unheimlich. Also ich musste meine Tochter auf jeden Fall jetzt schon vorbereiten, dass sie jetzt nicht mit diesem plüschigen, katzenhaften Puschel da konfrontiert werden wird, sondern dass es eine zutiefst unheimliche Person sein wird. Das weiß ich noch nicht, ob sie das so gut fand, aber es war auf jeden Fall etwas, was wichtig ist zu sagen.
Was du schon sagst, es fehlt eine durchgehende Handlung. Wenn wir solche Episoden Handlungen kennen. Also Condit war ja auch im Grunde genommen so eine Geschichte. Einer geht durch die Welt und erlebt ganz viele schlimme Dinge. Normalerweise hat die Heldin oder der Held irgendwann einen Gefährten oder trifft Vorbilder. Oder
bei Don Quixote zum Beispiel Sancho Panza.
Genau,
oder so. Das gibt's hier nicht.
Oder es gibt Lernstadien. Und es ist in diesem Fall, es sind alles negative Lernstadien, aber auch eigentlich ohne Lernerkenntnis und ohne irgendeine Freundlichkeit in dem ganzen Stück. Aber trotzdem mit sehr viel Humor, glaube
ich. Mit sehr viel Humor. Und das ist das Tolle. Es entsteht so eine wilde, manische Widerstandskraft irgendwie, glaube ich, in Alice. Und die wird auch, also das wollte ich auch noch vorhin ergänzen, das Wonderland, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun mit dem Staunen, also mit dem wirklich völlig überwältigt sein von Dingen, die man so noch nie gesehen hat. Und gleichzeitig ist man ständig in Schockstarre, also der staunende Schockzustand sozusagen. Das ist eigentlich Alice. Und natürlich versucht die, weil sie eine vitale junge Person, eine junge Frau ist, versucht die immer auch dagegen anzugehen. Das ist auch das Tolle an dem Stück. Die Alice ist wahnsinnig gescheit. Es ist ein Sprachwunder auch. Es ist eine Frau, die alles hinterfragt, aber auch alles irgendwie besser weiß, dann wieder eines Besseren belehrt wird, weil sie natürlich nur von Besserwissenden umgeben ist, was auch wahnsinnig komisch ist, weil natürlich jeder diese Besserwisser-Hoheit vertritt und so weiter. Das ist in die Groteske und damit in die Komik getriebene pure Menschlichkeit, ja, und das ist so toll und das kann man eigentlich, ist auch völlig zeitlos, das erlebt jeder in der Küche nebenan oder in der U-Bahn und gleichzeitig eben in so einem royalen Skandal, wie wer uns ja doch irgendwie dann auch umwittert und so weiter. Das ist schon sehr, sehr toll, also sehr, sehr besonders.
Stefan, wir hatten verabredet, dass wir noch ein bisschen in einige Musikbeispiele reinhören, im Sinne von, du hast ein bisschen was vorbereitet am Klavier. Ich hatte jetzt gerade mit Lisa über zwei Figuren gesprochen. Ich würde gerne die dritte Figur noch mit dir kurz besprechen, nämlich diese sehr ungewöhnliche und singuläre Figur der Raupe, des Caterpillars. Denn da kommt keine Sängerin, sondern wer kommt da eigentlich als Raupe?
Ja, das ist tatsächlich ein Kunstgriff, den ich aus keinem anderen Musiktheaterwerk kenne. Wir haben auch schon überlegt, uns fällt nichts ein. Die Raupe ist eine Bassklarinette. Oder die Bassklarinette ist eine Raupe. Also es gibt eben eine Szene, die dauert fast 10 Minuten. Da passiert nichts, außer eine Bassklarinette spielt und spricht sozusagen dabei den Text. Und es geht um das viel zitierte Who are you? Und Who are you wird jetzt vertont, aber dieser Text erscheint nie in gesprochener Form, sondern der wird von dieser Bassklarinette gespielt, im Sinne von Who are you? Also ein paar kurze Noten, ohne dass man diesen Text hören würde. Ich glaube, bei uns darf man das verraten, was mit dem Text passiert.
Natürlich.
Ja, der Text wird auf so einem Textring auch abgebildet werden. Und man kann es, wenn man den Textrhythmus kennt und dann das vergleicht mit dem, was gespielt wird, absolut nachvollziehen. Und diese Bassklarinette, das ist ein absolut genialischer Kunstgriff, finde ich, weil erstens kommt die Bassklarinette als Timbre dieses Instrumentes in der sonstigen Oper fast nicht vor. Es gibt ein paar Stellen im Orchester, wo Bassklarinette spielt, aber ganz wenig. Und dann gibt es eben 10 Minuten nur Bassklarinette auf der Bühne. Und die Bassklarinette ist eben natürlich gesegnet mit einem sehr großen Tonumfang. Also sie kann sehr tief spielen, sehr sanft, sehr laut, aber auch eben sehr hoch. In der Höhe klingt das dann beschwichtigend, vielleicht besänftigend, wie ein Altsaxophon vielleicht. Und unten kann es richtig knarzen. Und alles dazwischen wird ausgenutzt, was dieses Instrument hergibt. Und Zucchin hat sich da sehr mit verschiedenen Spieltechniken auch befasst. Und wir haben mit Theresa Dobinger eine fantastische Instrumentalistin und auch Performerin, die sozusagen dann mit ihrem Instrument verschmilzt und dann zu wirklich einer der bemerkenswertesten Szenen in diesem ganzen Stück dann auch dann wird. Die Alice ist eigentlich dahingehend gezeichnet, dass sie viel tonale Musik hat, heißt also Musik mit einem tonalen Zentrum. Und diese erste große Szene von Alice, in der sie allein ist auf der Bühne und sich ein bisschen verloren hat in diesem Rabbit Hole und sie im Prinzip, sie weiß nicht, wohin mit sich, sie hat vielleicht auch so ein bisschen Sehnsucht nach zu Hause. Die klingt so. Fis-Moll. Musik. Also Sie merken eindeutig tonale Musik. Und, kennen Sie das Stück? Sometimes I feel like a motherless child. Das ist kein Zufall. Ein Gospel. Mit ganz vielen Blue Notes. Also auch Alice singt Blue Notes. Das ist Alice und das ist Gospel. Adler, ähnliche Seelenzustand. Sometimes I feel like a motherless child. Das wäre, hätte Alice in diesem Zustand da, in dieser Stelle auch singen können. Aber sie singt, if I never reach that God, will I ever come to leave it? If I turn and walk away, will I ever start to go? Also ein Zustand völliger Verlorenheit. Tonales Zentrum. Alice hat auch nachher eine sehr bemerkenswerte Stelle. Das ist ein Wiegenlied. Und das Wiegenlied ist auch tonal. Noch tonaler eigentlich, dass das davor. Sleep tight, my little baby. So beautiful and fine. Das ist Unsuk Chin. Hier, dieser Akkord. Das hat so ein bisschen was von Fahrstuhlmusik. Also Wohlfühlakkorde. Aber das ist natürlich, das ist jetzt keine billige Stilkopie, weil das Wiegenlied ist nur halbklassisch, weil das Wiegenlied ist nicht an ein kleines schlafendes Kind gerichtet, sondern an ein kleines Schwein. You grew into a pig. Das ist das Problem. Und in dem Moment, in dem Alice singt, sleep tight, my beautiful pig, ändert sich die Musik. Also das ist sleep tight, my beautiful. Jetzt kommt pig. And dream of mud and play. Also in dem Moment, in dem der Text sozusagen abdriftet von der Vorlage, sleep tight, my beautiful pig, wird die Musik sozusagen, ja, wieder 2007. Und davor ist es alles sehr, sehr tonal. Und wenn Sie schauen, auch am Klavier sehr schwer darzustellen, die Streicher, they should always play with enormous pressure on the string. Also in dem Moment, in dem sie sagt, pig, müssen die drücken. Und dann spielen sie wieder ganz normal. So, und das sind so einige Beispiele dafür, wie gekonnt diese verschiedenen Stile zusammengemixt werden. Und das ist mir ganz wichtig, das ist jetzt kein Gemischtwarenladen. So, wir nehmen jetzt hier da mal dies und das und das und das, sondern in Summa ist das alles zu 100% und zu Chin. Es sind nur natürlich kleine Kniffe, die sie benutzt. Aber die Sprache ist immer und zu Chin. Vielleicht im Gegensatz dazu, die Katze, haben wir eben schon gesagt, die Katze kriegt eine enorm, ja, ephemere Musik. Also eine Musik, die kaum zu fassen ist. Die Musik ist ganz leise. Das spielen zum Beispiel die ersten Geigen, wenn die Katze kommt, das erste Mal. Aber mit Flageolet, das heißt, der Klang wird nicht nur hoch, sondern der wird auch körperlos. Die Katze ist ja körperlos. Das ist aber nur eine Stimme. Gleichzeitig spielt die zweite Geige noch und dann spielen die anderen. So, das sind dann zwei Stimmen. Dazu kommen dann später noch lange Töne auf dem Glockenspiel oder sowas von den Glocken im Orchester und alles zusammen wird es ein total nicht fasslicher Teppich, muss man sagen, eigentlich. Und in dem Moment, in dem sie dann singt, ich habe mir eben schon gesagt, die Schrödingers Katze, ich bin da und bin doch nicht da, dann fächert sich dieser Streicherapparat auf. Also normalerweise, wissen Sie, wir haben eine erste Geige, zweite Geige, Bratschenstimme, Cellostimme, Kontrabass. Und Unsuk Chin schreibt aber in diesem Moment von der Arie der Schrödingers Katze sechsfach geteilte Streicher. Also nicht nur, ne? Lohengrin sind vierfach, das geht noch. Das sind nur vierfach geteilte Streicher. Aber wenn Sie diese Seite angucken, dann ist von oben bis unten in der großen Partitur nur Streicherstimme. Und das führt dazu, dass man wirklich überhaupt nicht mehr weiß, wo man ist. Also die eine Geigenstimme spielt ein Glissando von Fis aus. Gleichzeitig spielt dann eine andere, zweite Geigenstimme denselben Glissando-Effekt nur eine Sekunde später. Und so weiter. Und das zieht sich eben über die ganze Partiturseite und es führt eben genau dazu, dass man die Katze nicht fassen kann. Die hat keinen Körper, die hat kein gedankliches Zentrum. Und das ist wirklich eine wirklich geniale musikalische Umsetzung dieses wirklich doch sehr bedrohlichen und aber auch nicht fassbaren Wesens dieser Katze.
Ja, vielen Dank, Stefan, für diese eindrucksvollen Einblicke in die Partitur und das Innenleben der Musik.
Elisabeth und Stefan, ihr habt unsere Chin Anfang des Jahres getroffen, habt ihr über dieses Werk gesprochen, aber auch über ihre Arbeit generell. Wie war die Begegnung mit ihr und wie seid ihr mit ihr im Kontakt? Ich glaube, Stefan, du tauschst gerade täglich mit ihr E-Mails aus über Druckfehler in den Noten.
Ja, oft. Also, ich habe sie vorgewarnt und habe sie gefragt, ist das okay, dass ich dir ab und zu schreibe? Und sie hat nichts ahnend Ja gesagt. Es wurde ein bisschen mehr als ab und zu, aber sie schreibt immer ganz schnell zurück, wo auch immer sie gerade ist. Sie ist ja auch wirklich viel unterwegs. Ja, also es gibt natürlich viele Fragen zu aufführungstechnische Sachen. Und jetzt gerade nächste Woche werden wir mit den Orchesterproben beginnen. Da kommen dann bestimmt noch einige dazu. Ja, wie war unser Treffen, Lisa? Ich glaube, unglaublich nett. Sie hat sich sehr viel Zeit genommen. Wir waren, ich glaube, um den Jahreswechsel war das. Ne? Da waren wir zusammen in Berlin mit Stefan Herheim, du, sie mit ihrem Mann und ich. Wir waren da und haben fürstlich gegessen und sehr, 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 sehr lang gesprochen.
Ja, sie ist eine wahnsinnig feine, natürliche Person. Eine ganz tolle, kultivierte Frau, die uns eben in ihren Lieblingschinesen einlud und da auch alles schon, also alles auftischen ließ, was sie selber so liebt. Und man darf nicht vergessen, dass sie war in der Endphase ihrer Komposition für Hamburg, für die zweite Oper, die dort im April uraufgeführt wurde. Und sie war natürlich, sie war auch total nervös und trotzdem wissbegierig. Und sie ist eine extrem gescheite Frau, die ganz viel im Kopf hat. Und entsprechend flirrig war das Gespräch, es war ganz toll. Und wir haben tatsächlich auch, wir sind mit ein paar Fragen und auch Anliegen hingekommen. Wir wollten ein paar kleine Umbesetzungen tatsächlich vornehmen. Wir haben zum Beispiel aus dem Kind, was ich anfangs erwähnte, in dem Dream 1, da ist eigentlich, schreibt sie eigentlich für eine Knabenstimme, also für einen Boy. Und wir wollten, weil wir ein kindliches Spiegelbild von Alice gesucht haben, wollten wir sie fragen, ob wir daraus ein Mädchensopran machen dürfen und haben tatsächlich dann ein Ja bekommen. Und das ist eigentlich immer sehr schön, weil sie möchte die Dinge verstehen, sie möchte sie auch inhaltlich verstehen. Das ist durchaus auch, finde ich, eine sehr intellektuelle Frau. Also jemand, der sehr, sehr, sehr viel liest, sehr viel schaut, sehr viel guckt, sehr viel denkt. Und die war dann überzeugt von dieser Idee. Und wir haben eben dann zwei ganz tolle Mädchen gecastet, die sich diese Rolle teilen und die Alice im Grunde genommen wie so einen kindlichen Schatten, aber auch manchmal einen kindlichen Schock sozusagen begleiten. Und zum Beispiel hat sie aber auch Nein gesagt, als wir gesagt haben, könnte dieses Mädchen die Stimme, den Part, ungefähr 15 Sekunden langen Part des Mock Turtles übernehmen. Und da schreibt sie, das ist glaube ich auch nur eine Partiturseite, da schreibt sie eben eigentlich für eine rhythmisch notierte Stimme und das Register ist aber eigentlich nicht klar.
Die Sprechstimme.
Genau, Sprechstimme. Und in der Chronologie der Figuren steht halt Bass, also da steht die Mock Turtle mit einem Bass besetzt und wir wollten das halt auf dieses Kind übertragen, da hat sie klar gesagt, nee, das kann sie sich nicht vorstellen, da würde sie uns bitten, wirklich innerhalb dieses Spektrums der Bassstimme, also einer erwachsenen männlichen Stimme, zu bleiben. Und das ist toll, weil so war sie eigentlich auch immer. Wir hatten dann noch eine andere Diskussion mit ihr über Pause, ja, nein. Und sie ist sehr offen, aber sie bleibt dran an ihrer Intention. Und das schätze ich sehr. Sie war einfach eine tolle Partnerin im Vorfeld, wie du sagst, immer erreichbar. Das ist schon irre, weil sie eben auch teilweise auf anderen Kontinenten unterwegs war. Und das ist eigentlich sehr erfreulich. Ich freue mich riesig, wenn sie hier ist. Also sie kommt zu Orchesterproben und wird dann natürlich rund um die Premiere da sein.
Das war unser Podcast Probenzimmer zu Unsuk Chins Oper Alice in Wonderland im Musiktheater an der Wien. Der nächste Podcast wird bereits in 2 Wochen erscheinen. Dann spreche ich mit dem Produktionsteam von Antonio Cestis Lorentea in der Kammeroper. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.